Guten Morgen. Herzliche Grüße aus der Gemeinde in Selb. Herzliche Grüße aus der Gemeinde in Rothenburg. Da war ich zum Predigen, also in Rothenburg, nicht in Selb. Und die Geschwister lassen euch grüßen. Deswegen war ich auch so lange nicht hier, falls mich jemand vermisst hat. Danach war ich noch bei meiner Schwester im Urlaub. Ich wollte das Haus streichen, aber das ging nicht. Die Handwerker mit dem Tapezieren waren noch nicht durch. Dann habe ich andere Arbeiten gemacht. Das ist auch okay. Aber jetzt bin ich wieder hier. Und bis Weihnachten ziehen wir durch. Habe ich gehört. Ich habe schon einen Predigtplan mir selber gemacht. Es wird fast nur um König David gehen. Ich bin ja schon, also wir sind ja zusammen schon irgendwie seit dem Sommer mit König David beschäftigt. Und jetzt sagt sich manche auch immer nur König David. Kann denn nicht mal was anderes kommen? Warum hast du denn nichts über Saul erzählt? Ja, also über Saul, das war auch ein wichtiger König. Der hat auch Sachen mit Gott gemacht. Über den habe ich gar nicht gepredigt. Warum? David ist ein ganz besonderer Mensch in der Bibel. David ist die Person im Alten Testament, deren Name im Neuen Testament am häufigsten zitiert wird. Weiß nicht, ob ihr da so Stellen im Ohr habt. Da ist dieser blinde Mann in Jericho und Jesus geht durch und der Blinde will wieder sehen. Was sagt er? Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann sagen die Jünger, ey, halt mal die Klappe. Und dann fängt er noch lauter zu schreien, Jesus, Sohn Davids. Und dieser David ist was ganz Besonderes. Es steht im Neuen Testament, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, das wollen wir ja alle werden. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir gucken uns den ganzen Herbst über, bis nach Weihnachten, mal gucken, ob wir dann fertig sind, an, was wir von David lernen können, wie sein Leben abgelaufen ist. Und es ging ja damit los, dass er zum König gesalbt wurde und dann hat er den Goliath besiegt und kam dann zu Saul an den Königshof, um dort Harfe zu spielen und zu musizieren. Aber Saul wird eifersüchtig auf David und sagt, die Leute denken fast, der ist ein besserer König als ich, so geht das aber nicht. Und Saul versucht mehrmals, David umzubringen. Das geht dann bis dahin, dass Saul das Haus von David umstellen lässt, aber David entkommt. Und ab dem Zeitpunkt ist David ein gesetzloser Mann. Der König hat ihn zum Volksverräter erklärt. Der König hat gesagt, der will mich umbringen und mir meinen Thron rauben. Deswegen muss er dran glauben. Also ist Saul hinter David her. David weiß gar nicht, was er machen soll. Er geht erst zum Propheten Samuel, da kommt Saul ihm hinterher. David entkommt. Dann geht er zu den Priestern, lässt sich von denen Ausrüstung geben und essen und haut ab. Saul bekommt das mit, dass die Priester David Essen gegeben haben und lässt die ganze Priesterschaft exekutieren. Könnt ihr alles in 1. Samuel nachlesen. Daran sieht man schon, wie verrückt der gewesen ist. David flieht zu den Feinden, den Philistern. Zu dem Abimelech oder Achis in Gat. Und er denkt, vielleicht kann ich bei den Philistern unterkommen. Gegen die hatte er die ganze Zeit immer gekämpft. Weil da kommt Saul nicht hin. Die Philister sagen, Moment mal, du bist doch David. Du hast doch die ganze Zeit gegen uns gekämpft. Jetzt werden wir dich mal schön hops nehmen. Es fällt ihm nichts Besseres ein, als sich wahnsinnig zu stellen, als ob er von Sinnen wäre. Und dann sagt der König, der Abimelech von Gat, sagt, ja kommt, einen Wahnsinnigen brauche ich nicht, schaff den weg. David entkommt, Mutterseelen allein, in eine Höhle. Da sammelt er die Leute um sich. Dann auf einmal fällt ihm ein, Mist, meine Eltern. Der Saul wird sich an meinen Eltern vergreifen. Geht zu seinen Eltern in Bethlehem, sagt, Mama, Papa, kommt mit, ihr müsst hier raus. Der Saul will euch bestimmt auch ans Leder. Bringt seine Eltern ins Ausland, nach Moab. Geht dann wieder zurück nach Juda und dann fängt er an, seine Streifschar zu sammeln. Leute, die mit Sauls Regierung nicht einverstanden sind. Seine Neffen Joab, Asahel und Abishai sind auch dabei. Es sind auch viele andere dabei, die bei Saul rausgeschmissen worden sind, die im Land umherziehen, die keinen festen Wohnsitz haben. Na, man könnte so ein bisschen sagen, der Bodensatz der Gesellschaft, so ruchlose Männer. Die sammelt David um sich rum. Wovon lebt der gute Mann? Von Schutzgelderpressung. Also, der passt auf, dass den Hirten kein Tier abhanden kommt. Und während bei der Schafschur geht er dann zu den Leuten und sagt, ey, jetzt gebt mir mal meinen Anteil. Ich habe die ganzen Banditen von euch ferngehalten und habe mich nicht an euch bereichert. Davon leben seine Leute. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Robin Hood. Ja, der Gesetzlose im Wald, der vom König gejagt wird, mit dem Bruder Tuck und so weiter. Genau die gleichen Figuren gibt es auch bei David. Da gibt es auch den Kriegsheld, der mit David immer durchzieht. David selbst, der der Gesetzlose ist, der König, der ihn auf den Fersen ist, das ist Saul. Und so einen frommen Propheten, der für ihn Gott befragt, den hat David auch. Ja? Also die Parallelen sind verblüffend. Also David zieht als Gesetzloser in der Wildnis umher und versucht sich so durchzuschlagen. Und die Leute ringsrum, die Dörfer, wo er so ist, viele verraten ihn an Saul. Ist ja klar, da kann man sich beim König beliebt machen. Da kann man, wenn man das nicht macht, dann kommt der König vielleicht und lässt beim Dorf seine Wut aus. Also verrät man lieber David an Saul. Und David in dieser Zeit ist wie ein gehetztes Tier, was von Schlupfwinkel zu Schlupfwinkel flieht und nicht weiß, wie er Saul entkommen kann. Und jetzt lesen wir mal in 1. Samuel 24, das wird heute unser Predigttext. David zog sich, also 1. Samuel 24, David zog sich von dort in die Bergfestungen von En-Gedi zurück. Und als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, wurde ihm gemeldet, da sind wieder die Leute, die David verraten, ja, die melden das dann, Saul, wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Bergwüste bei En-Gedi. Saul nahm 3000 der besten Männer Israels mit und zog auf die Suche nach David auf die Steinbockfelsen zu. Also, das ist in der Nähe des Toten Meeres. Da sind Quellen. Und nach diesen Quellen, Steinbockquellen ist, oder Ziegenquellen, ist diese Gegend benannt. Kann man auch heute noch besuchen. Viele Israel-Touristen schauen da mal vorbei. Also, und David sagt, na, da ist ein guter Platz zum Verstecken, da sind viele Berge, da wohnen wenig Leute, da sind ein paar Höhlen, da verkrieche ich mich. Und irgendjemand wird das beobachtet haben, ein Hirte, irgendwer, und sagt, Saul, 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 wir haben David gefunden. Da sagt Saul, na, die Philister habe ich gerade mal wieder zurückgeschlagen, da werde ich gleich mal dem dann hinterhergehen. 3000 Leute mitkommen, wir fangen jetzt den Verräter. So sieht David in Sauls Augen ja aus. So, David kriegt das natürlich mit. Was tun, was tun? Ich bin jetzt hier gerade beim Steinbockfelsen. Wo soll ich hin? Hier gibt es viele Höhlen. Komm, wir gehen in eine Höhle und da verstecken wir uns. 300, 400, 500 Mann in dieser Höhle. Irgendwo hinten, ganz hinten drin. So weit wie es geht. Und alle... Draußen hören sie wahrscheinlich die 3000 Leute vorbeiziehen. Und alle Männer in der Höhle. Nichts sagen. Kein Speer klirren lassen. Keine Waffe darf sich rühren. Wehe, einer hustet. Denn sonst wissen die 3000, die da vorbeiziehen, was da in der Höhle los ist. Die suchen ja. So, und jetzt kommt die Ironie der Geschichte, der Witz der Geschichte, wie Kleinigkeiten über ganz große Sachen entscheiden. Saul muss mal. Es drückt ihn. Und zwar nicht für kleine Jungs, sondern für große Jungs. Wo geht man denn nun in der Wüste, wo kein Baum ist, so richtig zu finden? Wo geht man dann dahin? Und na, wir wollen das mal lesen, wie es weitergeht. 1. Samuel 24, Abvers 4. Als er an den Schafhürden vorbeikam, Saul, ja, ging er zum Austreten in die Höhle dort. Hinten in der Höhle saß David mit seinen Männern. Die flüsterten ihm zu: Sieh doch, das ist der Tag, von dem Jahwe dir gesagt hat: Pass auf, ich werde dir deinen Feind in deine Hände geben und du kannst dann mit ihm machen, was du willst. Da stand David auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Danach aber schlug ihm das Gewissen, weil er das getan hatte. Er sagte zu seinen Männern: Jahwe behüte mich davor, dass ich Hand an meinen Herrn, den Gesalbten Jahwes, legen sollte, denn er ist doch der gesalbte König Davids. David wies seine Männer zurecht und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Und Saul verließ die Höhle wieder. Kleine Zwischenfrage: Wie ist das? Machen wir zwischendurch ein Fenster auf? Alles klar, danke. Man muss sich das mal vorstellen, ja? 300 Männer sitzen in der Höhle, alle. Da kommt der König in diese Höhle und muss mal. Und zwar nicht für kleine Jungs, also da steht im Originaltext, er geht sich die Füße bedecken. Also der Übersetzer hat das hier mit Austreten wiedergegeben. Das ist so eine schöne Umschreibung dafür, dass der halt mal, dass er es hinten halt mal raus muss. Und dann bedeckt man sich die Füße, dann hockt man sich so hin, ja, und dann sitzt der Saul da. Und hinten in der Höhle, die Leute: David, siehst du das? Jetzt mach den kalt! Aber ganz leise. Der Saul darf das ja nicht hören. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Vielleicht haben die gestikuliert, ja so. Ohne ein Wort zu sagen. Und dann nimmt David sein Schwert. Es ist das Schwert von Goliath, das er Goliath abgenommen hatte, das er zu den Priestern gebracht hatte, das er sich dann wiedergeholt hatte. Nimmt dieses Schwert und schleicht sich an Saul ran. Der sitzt da noch und es erinnert mich irgendwie an so einen dummen Spruch. Ja, der geht so: Möge dich der Blitz beim Scheißen treffen. Und das wird jetzt gleich passieren. Aber es passiert nicht. David geht dahin und schneidet ein Stück vom Mantel ab. Vielleicht hat Saul den Mantel angehabt. Wahrscheinlicher ist, dass er den abgelegt hat. Also ich meine, wenn ihr auf Toilette geht, zieht ihr auch eure Jacke aus. Ja, weil das funktioniert, man kommt sich dann immer in den Weg, ja. Wahrscheinlich hat er seinen Mantel abgelegt. Der lag also irgendwie einen Meter weiter und David schleicht sich da von hinten ran. Der Saul gerade: David nimmt das Schwert, schneidet in der Ecke vom Mantel ab und geht wieder zurück. Alle Männer von David denken: Hast du eine Vollmeise? Der hat dich gejagt die ganze Zeit. Jetzt sitzt er da. Jetzt komm, wieso schneidest du denn den Mantel ab und nicht Saul den Kopf? David sagt: Ich kann mich nicht am Gesalbten des Herrn vergreifen. Und er hat sogar ein schlechtes Gewissen, dass er das Stück vom Mantel abgeschnitten hat. Und es ist an sich auch keine kluge Idee, Saul dort umzubringen. Daran hat aber in der Geschichte hier, wo es aufgeschrieben ist, keiner gedacht. Aber ich habe mal nachgedacht, was passiert denn, wenn Saul ermordet wird? Da draußen sind noch 3000 Mann Armee. Ja, die werden ihn bestimmt suchen gehen. Ja, wo bleibt denn der Saul? So lange kann man ja nicht auf Klo sitzen. Ach, komm, Elimelech, geh du mal da rein. Na, da geht der des Königs bester Vertrauter Elimelech. Den gibt's in der Geschichte nicht. Ich hab den erfunden, ja. Geht mal suchen. Da sieht der Sauls Leiche. Ja, wie ist denn der gestorben? Da muss ja in der Höhle was sein. Ey, Leute, kommt mal her. Hier scheint in der Höhle jemand zu sitzen. Und schon ist David entdeckt und wahrscheinlich werden sie dann ausgeräuchert werden von Sauls Armee, obwohl Saul gestorben ist. Es ist also eigentlich auch klug, Saul nicht zu töten. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was lernt man aus dieser Geschichte? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und der Wolfgang hat vorhin schon den Psalm vorgelesen, Psalm 57. Ich mach's nochmal, und zwar bis Vers 6. Da steht, ja, ein Gedicht von David, als er vor Saul in die Höhle floh. Vielleicht ist es diese Situation, aber es gibt auch noch andere Situationen, wo David sich in einer Höhle versteckt. Also es könnte aber genau hier entstanden sein, dieses Lied. Und er schreibt, sei mir gnädig, Gott, schenk mir dein Erbarmen, denn ich flüchte mich zu dir. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis das Verderben vorbei ist. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache führt. Er schickt mir Hilfe vom Himmel, auch wenn mein Verfolger höhnt. Wir kennen den Verfolger. Der Verfolger ist Saul. Gott sendet seine Gnade und Wahrheit. Mir ist, als wäre ich vom Löwen umringt. 3000 Leute, die gierig auf Menschenfleisch sind. 3000 Leute. Ihre Zähne sind Spieße und Pfeile. Ihre Zunge ein geschliffenes Schwert. Zeige deine Hoheit am Himmel, Gott, deine Herrlichkeit über der Erde. Es ist sehr bemerkenswert, wie David in diesen Notsituationen immer wieder zu Gott kommt. Das ist ja nicht das einzige Mal, dass Saul den verfolgt und nach dem Leben stellt. Der flüchtet von Höhle zu Höhle, von Schlupfwinkel zu Schlupfwinkel, bringt seine Eltern nach Moab, kommt wieder zurück, geht zu dem Philisterkönig, kommt da aber auch nicht unter. Der ist wie ein gejagtes Tier. Und Saul ist immer auf seiner Fährte. Diese Zeit ist ungeheuer reich an Psalmen. Es gibt also ungefähr 10 Psalmen von David, die eine Situation haben, die oben im ersten Vers steht. Von diesen sind 4 oder 5 aus dieser Fluchtzeit. Auch die anderen Psalmen, die von David sind, wo es nicht so genau beschrieben ist, passen sehr gut in diese Situationen. Sehr viele von den Psalmen, die wir lesen, wo jemand um Hilfe und Schutz fleht vor einem Verfolger, sind wahrscheinlich in dieser Zeit entstanden. Also wenn David da 2 Jahre auf der Flucht war, kann man sich das so vorstellen, jede zweite, dritte Woche ein Psalm, der da entstanden ist. Ungeheuer reich, der muss ein Gebetsleben gehabt haben, ein Leben vor Gott in dieser Zeit, als er so gelitten hat. Ich finde das bemerkenswert, seine Ausdauer, sein Aushalten, sein Durchhalten. Wenn ich schlechte Zeiten habe, habe ich das nicht. Weil David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der hält aus, der hält durch, Gott um Hilfe zu bitten. Wir haben ja auch so eine Ausdauerzeit gerade in unserem Land. Ja, wir dachten, nach dem ersten Lockdown im März mit dem Corona-Zeug wäre es vorbei und zack, trifft es uns wieder. Und wer weiß, ob es irgendwann danach nochmal so geht. Das wissen wir nicht, das kann sein. David setzt hier Ausdauer am Tag beim Bitten auf Gott. Und davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Also, David setzt Ausdauer an den Tag. Dann das Nächste. Er schlägt nicht zu. Seine Männer sagen ihm, bring den um. Heute hat Gott ihn in deine Hand gegeben. Und David sagt, nein. Ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten Jahwes, der Name Gottes im Alten Testament, an den Gesalbten des Herrn legen. Diese Sachen werden manchmal heute zitiert mit den Gesalbten des Herrn und dass man seine Hand nicht an den legen soll. Und ich möchte einmal kurz darauf eingehen. Das kommt nämlich heute manchmal vor, wenn christliche Leiter kritisiert werden, dann sagen sie, hier legt jemand seine Hand an den Gesalbten des Herrn. Nicht unbedingt in unseren Gemeindekreisen, aber in anderen christlichen Kreisen ist das so ein bisschen ein geflügeltes Wort. Wer ist der Gesalbte des Herrn? Der Gesalbte des Herrn ist in unserem Text in Samuel 24 Saul. Saul war kein guter König mehr zu diesem Zeitpunkt. Der war verrückt und ein bisschen wahnsinnig. David sagt, das ist trotzdem der Gesalbte des Herrn. Ja, das steht hier, sagt er, Jahwe behüte mich davor, dass ich Hand an meinen Herrn, den Gesalbten Jahwes, legen sollte, denn er ist doch der gesalbte König Jahwes. Der Gesalbte ist in der Bibel ein Fachbegriff für den von Gott eingesetzten König. Es heißt auf Hebräisch Messias. Also Gesalbter heißt Hebräisch Messias. Saul ist hier der Messias, der von Gott eingesetzte König, um sein Volk zurecht zu verschaffen. Im Neuen Testament gibt es einen Messias. Wer ist dieser Messias? Dürft ihr mal zusammen sagen?
Jesus.
Genau. Genau. Und er kriegt den Titel Messias. Der kriegt den Titel Gesalbter. Das heißt auf Griechisch Christos. Also Christus heißt Gesalbter, heißt Messias. Und wenn Leute heute sagen, ich bin der Gesalbte des Herrn, dann setzen sie sich damit an die Stelle von Christus. Das ist etwas anderes, als eine Salbung zu empfangen. Das ist ein Sprachgebrauch, den verwenden wir in unserer Gemeinde häufig nicht und auch in anderen evangelikalen Gemeinden ist der manchmal nicht da, der ist eher im charismatischen Zuhause. Was meinen Sie damit? Es gibt damit zwei Sachen, die manche Leute damit meinen. Manche sagen, wenn du Christ wirst und den Heiligen Geist empfängst, dann wirst du mit dem Heiligen Geist gesalbt. Das geht zurück auf eine Stelle im Neuen Testament mit den 10 Jungfrauen, die das Öl von den 5 das Öl haben, was manche Leute mit dem Heiligen Geist gleichsetzen. Also einmal ist das eine Möglichkeit, wo jemand eine Salbung empfängt, dann hätte jeder Christ diese Salbung. Manche Leute bezeichnen aber auch den Empfang von einer bestimmten Geistesgabe als Salbung. Wenn zum Beispiel jemand die Gabe der Prophetie hätte und von Gott ihm es gegeben ist, Einsicht zu bekommen in Situationen, und zu sagen, Gott will doch hier eigentlich das. Oder schau mal, in deinem Leben ist doch das los. Und das wäre ein Wort von Gott und nicht von der Person selber. Dann würden manche Leute sagen, der ist mit dem Geist der Prophetie gesalbt. Also das sind so zwei Sachen, wo manche Christen diese Formulierung mit der Salbung heute noch verwenden. Habe ich in unserer Gemeinde eigentlich noch nicht so wahrgenommen. Manche Leute, also das kann man schon machen, ja, das ist schon okay, aber ist bei uns nicht gebräuchlich. Das ist, diese Salbungen sind etwas anderes als der Gesalbte des Herrn. Wenn also ein Leiter sich hinstellt in der Gemeinde, in der Kirche und sagt, ich bin der Gesalbte des Herrn und du darfst mich nicht angreifen und kritisieren, dann empfinde ich das so, als nimmt er an dem Punkt den Platz von Jesus Christus ein. Und das sollte man nie tun. Trotzdem sollte man Respekt haben vor den Leuten, die die Gemeinde leiten. Aber sie sind nicht die Gesalbten des Herrn. Auch wenn sie vielleicht mit einer Geistesgabe gesalbt sind. Kommt hier irgendwie aus dem Text raus? Ja, ich wollte mal drüber reden, damit man diese Sachen einmal klar bekommt. Wer ist der Gesalbte des Herrn? Was hat das überhaupt zu tun? Ja? So was lernen wir aber daraus. Der Gesalbte des Herrn ist heute Christus. Was er sagt, gilt. Wir sollten ihn auch nicht töten. Können wir auch nicht. David sagt, ich werde mich an König Saul, dem Gesalbten des Herrn, obwohl er mir nachstellt, nicht vergreifen. Ich habe überlegt, wie man das auf uns heute übertragen könnte. Kennt ihr Leute, die euch nachstellen? Die euch auf dem Kieker haben und euch fertig machen wollen? Und dann kommt die Gelegenheit. Heute hat sie der Herr in meine Hand gegeben. Und du denkst, jetzt kann ich endlich mal zurückzahlen. Wenn wir ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes werden wollen und uns hier nach David richten, dann müssten wir sagen, nein, ich räche mich nicht. Nein, ich räche mich nicht. Ich lasse es gut sein. Finde ich ungeheuer schwer, weil ich bin dann wütend. David war bestimmt auch wütend. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Der war einfach besonders. Ich glaube, das hat er nur geschafft, weil er die ganze Zeit in dieser Fluchtsituation ganz nah bei Gott dran war. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir lesen weiter, ab Vers 8. David wies seine Männer zurecht und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Als Saul die Höhle wieder verließ, um seinen Weg fortzusetzen, kam David aus der Höhle heraus und rief ihm nach: Mein Herr und König! Saul drehte sich um und David fiel auf die Knie und neigte sein Gesicht zur Erde. Er sagte zu Saul: Warum hörst du auf das Gerede der Menschen, die behaupten, dass David dich ins Verderben stürzen will? Heute konntest du dich mit eigenen Augen überzeugen, dass Jahwe dich in der Höhle in meine Hände gegeben hatte. Meine Leute drängten mich, dich umzubringen, aber ich habe dich verschont, weil ich dachte, ich will mich nicht an meinem Herrn vergreifen, denn er ist der Gesalbte Jahwes. Sieh doch, mein Vater, siehst du hier den Zipfel deines Gewandes in meiner Hand? Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur einen Zipfel deines Obergewandes abgeschnitten. Daran siehst du doch, dass ich kein Rebell bin und dir nichts Böses tun will. Ich habe mich nicht an dir versündigt, und doch verfolgst du mich und willst mir das Leben nehmen. Jahwe soll Richter zwischen uns sein. Er mag mich an dir rächen, aber ich werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Wie das alte Sprichwort sagt, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Aber ich werde dich nicht antasten. Hinter wem ist denn der König von Israel her? Wen verfolgst du denn? Einen toten Hund? Einen einzelnen Floh? Jahwe soll als Richter zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Prozess gegen dich führen und mir mein Recht verschaffen. David begnügt sich nicht damit, dass Saul einfach abzieht. Er sagt, wie er darauf kommt, weiß ich nicht. Der rennt raus und seine Männer denken wahrscheinlich alle, ist der bescheuert? Wir sind gerade davon gekommen, jetzt rennt der raus und blökt dem hinterher. Mein Herr und König! Dann sagt, schau mal, Saul, hier hast du den Beweis, dass ich dich nicht umbringen will. Ich hätte es tun können, hier ist der Zipfel. Dann, ganz klug ist David hier, ganz diplomatisch. Hör doch nicht auf das Gerede der Männer, die behaupten, David sei ein Rebell. Es gibt genau einen Mann im Königtum, der das behauptet. Saul selbst. David ist hier ganz klug, der sagt, Saul, das bist ja gar nicht du, das reden doch dir nur andere Leute ein. Und er ruft Gott an als Richter, Gott soll doch entscheiden, du siehst, ich trachte dir nicht nach dem Leben. Das hat mich erinnert an diese eine Stelle aus dem Neuen Testament, wo das heißt im Römerbrief. Ich lese die mal vor. Römer 12, Vers 17 bis 19. Da steht: Vergeltet niemanden Böses mit Bösen, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann, soweit es möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Und danach kommt das mit dem, tu den Leuten Gutes, die dich hassen, dann wirst du feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln. Vielleicht hat Paulus, als er das geschrieben hat, an diese Geschichte mit David und Saul gedacht. Weil genau so ist es hier. David bringt Saul nicht um, kommt danach raus und sagt, schau, ich habe dich verschont. Und jetzt muss Saul reagieren. Was wird er tun? Und man kann sich das so richtig vorstellen, da liegt so eine feurige Kohle auf Sauls Haupt, ja? Er will David die ganze Zeit umbringen und David hat ihn gerade verschont. Jetzt wollen wir mal sehen, wie die feurige Kohle wirkt. Wir springen zurück in unsere Geschichte mit Saul und David. 1. Samuel 24, Vers 17. Als David ausgeredet hatte, sagte Saul, ist das wirklich deine Stimme, mein Sohn David? Und er begann laut zu weinen. Dann sagte er zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, obwohl ich dir heute Böses angetan habe. Heute hast du es bewiesen, denn Jahwe hatte mich in deine Hand gegeben und du hast mich nicht umgebracht. Wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann unbehelligt weiterlaufen? Jahwe möge dich für das belohnen, was du heute getan hast. Der Mann hat einen lichten Augenblick, der sonst so verrückt geworden ist, dass er die ganze Priesterschaft umbringen lässt, weil die Priesterschaft David mit Brot versorgt hat. Hat auf einmal einen lichten Augenblick und begreift, was Phase ist. Das ist einer der wenigen Augenblicke, wo Saul noch klar denkt in Bezug auf David. Und jetzt kommt was, das ist verblüffend. Der Saul redet weiter. Jetzt aber, ich weiß, dass du König wirst, ja König, und in deiner Hand wird das Königtum Israels festen Bestand haben. Jetzt aber schwöre mir bei Jahwe, dass du meine Nachkommen nicht beseitigst und meinen Namen in meiner Sippe nicht auslöschen wirst. David schwor es. Dann kehrte Saul nach Hause zurück. David und seine Männer hingegen stiegen auf die Bergfestung. Wie kommt denn Saul bitte darauf, dass David König wird? Und das hat einen Zusammenhang. David hat einen Zipfel in der Hand. Saul hatte auch mal einen Zipfel in der Hand. Vor 10, 20, 30 Jahren, vielleicht vor 10 Jahren ungefähr in dieser Geschichte, ja, bevor dies passiert ist, oder 15 Jahren, hat Saul nicht warten können auf den Propheten Samuel. Nein, das war anders. Hat Saul den Befehl Gottes nicht ausgeführt? Er hat die Amalekiter nicht restlos vernichtet, sondern Beute für sich gemacht. Und Samuel kommt zu ihm und sagt, warum hast du den Befehl Gottes nicht ausgeführt? Warum hast du Beute gemacht? Du solltest alles vernichten. Saul versucht sich rauszureden und Samuel sagt dann, nee, so geht das nicht, mein Freund. Ich zieh jetzt los. Dann sagt Saul zu Samuel, bleib doch, damit du mich nicht so beschämst vor den Leuten. Mir tut es ja leid. Samuel glaubt Saul nicht und will gehen. Saul hält Samuel fest am Mantel. Samuel reißt sich los und ein Zipfel bleibt in der Hand Sauls zurück. Und Samuel dreht sich zu Saul um und sagt, so wie du heute den Zipfel meines Kleides von mir gerissen hast, wird man das Königtum von dir reißen und es einem geben, der besser ist als du. Und Saul steht da mit dem Zipfel von Samuels Obergewand und Samuel zieht los und Saul denkt, Mist, ich hab's verbockt. Und jetzt, 15 Jahre später, steht David da mit einem abgeschnittenen Zipfel von Sauls Obergewand und auf einmal merkt Saul, hier passiert gerade das. Hier schneidet mir gerade jemand mein Königtum ab. Und dieser Mann ist der, der mir nachfolgen wird. Und er hat den lichten Augenblick und sagt, lieber David, bitte rotte doch, wenn du König geworden bist, nicht alle meine Nachkommen aus. Und David sagt, jawohl, mein König, mache ich nicht. Und so gehen die zwei auseinander. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Saul hatte einen lichten Augenblick, der wird leider sehr schnell wieder in seiner Raserei verschwinden. Und er wird David wieder nachstellen. Und wie das Ganze ausgeht, das können wir nächste Woche erfahren. Aber erstmal ist die Situation bereinigt. Und vielleicht dichtet David jetzt die zweite Hälfte vom Psalm 57. Meinen Füßen hatten sie ein Netz gelegt, denn sie wollten mich beugen. Sie hatten mir eine Grube gegraben und fielen selber hinein. Gott, mein Herz ist fest gegründet. Ich will dir singen und spielen. Wach auf, meine Seele, Harfe und Zither wacht auf. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern, dir vor den Nationen Lob singen, denn deine Gnade reicht bis zum Himmel hinauf und deine Wahrheit, so weit die Wolken nur ziehen. Zeig deine Hoheit am Himmel, Gott, deine Herrlichkeit über der Erde. Deine Wahrheit reicht, so weit die Wolken gehen. Das hat David gerade erlebt. Die Wahrheit Gottes ist bei ihm und Saul reingekommen und Saul hat gesehen, was Phase ist. Am Ende gibt David Gott die Ehre. Als er wieder zu seinen Leuten zurückgeht in die Höhle und dann frei abziehen kann. Das ist wie ein Wunder. David, ein Mann nach Gottes Herz. Was zeichnet ihn aus? Und was können wir uns abschauen, wenn wir Männer und Frauen nach Gottes Herzen werden wollen? Er bleibt ausdauernd in der Notsituation beim Bitten und Loben. Er rächt sich nicht an seinem Feind, sondern geht auf ihn zu und tut ihm Gutes. Amen.